Heute ist der vierte Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dazu hören wir auf die Epistel, die im ersten Petrusbrief steht und dort im dritten Kapitel von Vers 8 ab. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltmord mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet, das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Amen. Lasst mich in Frieden, sagt die Mutter. Jede Nacht läuft der Fernseher. Das Torgejubel weckt das ganze Haus. Und noch 3 Wochen soll diese Fußball-Weltmeisterschaft weitergehen. Ich brauche jetzt meinen Frieden. Und der Postbeamte sagt, lasst mich in Frieden. Die Brieflut staut. Die Paketberge türmen sich, beim Poststreik ist kein Ende abzusehen. Ich brauche jetzt meinen Frieden. Und der Politiker sagt, lasst mich in Frieden. Die Europawahl ist noch nicht verdaut. Die nächsten Wahlen stehen ins Haus. Dieses Superwahljahr ist eine Tour der Leiden. Ich will jetzt meinen Frieden. Und der Lehrer sagt's, ich will jetzt meinen Frieden. Und der Schüler sagt's erst recht, ich will jetzt meinen Frieden. Und der Hausmeister sagt's, wir alle sind mitgenommen. Wir alle sind stressgeschädigt. Wir alle sind urlaubsreif. Wir alle brauchen unseren Frieden. Und der Apostel sagt, recht so. In seinem Brief an die Gemeinden in Kleinasien sagt er, jagt hinter dem Frieden her. Lasst nicht locker, bis ihr den Frieden habt. Sucht den Frieden. Nur wo? Die einen radeln aufs Feriencamp am Bodensee. Die anderen fahren in die Ferienwohnung in den Bayerischen Wald. Und die dritten fliegen auf eine Ferieninsel vor der afrikanischen Küste. Aber ich befürchte, dass sie dort Sommer und Hitze, Regen und Ruhe und Stille finden, aber kaum den Frieden. Zu viele kehren braun gebrannt, ausgeschlafen, gestärkt, aber zutiefst unbefriedigt zurück. Wer Frieden sucht, der muss die Weite finden. Die Weite ist als alles andere, weiter als Wüsten und Meere und das Weltall mit seinen Lichtmillionen Jahren. Wer Frieden finden will, wer Frieden sucht, der muss eine Höhe finden, höher als die Wolkenkratzer, als Himalaya-Riesen, höher als die Satelliten im Weltraum. Wer Frieden sucht, der muss eine Tiefe finden, tiefer als Höhlen, tiefer als Quellen, als alle Erdbohrrinden. Und wenn Sie mich fragen, wo denn diese Weite ist, die wir nicht durchschreiten können, wo denn diese Höhe ist, die wir nicht erdenken können, wo denn diese Tiefe ist, die wir nicht ausloten können, wenn Sie mich so fragen, dann will ich es Ihnen genau sagen. Diese unglaubliche Weide ist ein Stall, ein paar Quadratmeter für das Vieh, ein Stellplatz für die Futterkrippe und ein bisschen Raum für die, die keinen Raum hatte in der Herberge, der Stall von Bethlehem. Und jene Höhe ist ein Hügel, 57 Meter über dem Meeresspiegel, gleich außerhalb Jerusalems, für jedes Kind ersteigbar. Der Hügel, das Kreuz von Golgatha. Und jene Tiefe ist ein Grab, so breit und so lang, dass man einen Toten hineinlegen kann, aber der Tote ist nicht mehr drin, das Grab des Josef von Arimathea. Das meint der Apostel, wenn er von Frieden redet. Er nimmt diesen missbrauchten und so verbrauchten und so schillernden Begriff Frieden auf und gibt ihm eine völlig andere Bedeutung. Frieden ist für ihn nicht eine Sache, sogar eine abgegriffene Sache oder unvollkommene Sache, sondern eine Person. Friede, das ist Jesus Christus. Wenn wir also Frieden suchen, müssen wir jene Höhe, jene Weite und jene Tiefe finden. Denn in jenem Stall, dort finden wir den Frieden, der die Liebe kennt. Und auf jenem Hügel finden wir den Frieden, der die Vergebung kennt. Und in jener Tiefe finden wir den Frieden, der die Hoffnung kennt. Und was ist denn Friede ohne Liebe und ohne Hoffnung? Was ist's denn? Deshalb denken Sie mit mir darüber nach. Eine Liebe, ein Friede, der die Liebe kennt, wird in jenem unvergleichlichen Stall sichtbar. Gott liebt den Menschen, der in der Eiseskälte seiner Beziehungen zu erfrieren droht. Gott liebt diesen armen Menschen. Aber nun nicht so, dass er seine Anteilnahme ausspricht. Manifestationen, Resolutionen werden im Himmel nicht irgendwie und irgendwo für andere abgegeben. Er liebt auch nicht so, dass er uns herzliche Grüße übersendet. Zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit besteht kein Kommunikationssystem. Er schreibt auch keinen Liebesbrief, den man unter seine Decke, unter sein Kissen legen könnte. Gott kommt in Jesus persönlich. Den Königsmantel hat er abgelegt. Die Richterrobe trägt er nicht über dem Arm. Die Windeln zeigen ihn als einen der unseren. Auf dem Stroh liegt einer, der zu uns hält und es bei uns aushält. Inmitten einer morschen Welt verbreitet diese Gottesfamilie Wärme und Geborgenheit. Bethlehem ist der Ort liebenden Friedens. Und dieser Raum, der darf doch kein Museum bleiben. Gott wollte doch keine Krippenausstellung, die wir einmal aufpacken, begucken und dann wieder in Schachteln verpacken. Er kam doch nicht deshalb auf die Erde, um sich in Ton oder Holz verewigen zu lassen. Jesus als Schnitzfigur aus Oberammergau oder Annaberg ist wirklich zu wenig. Nein, dieser Raum will zum Lebensraum werden. Dieser Friede und diese Liebe will durch uns weitergegeben werden. Da genügt nicht, dass wir aus der Ferne so am Fernsehschirm Anteil nehmen an dem Leid und dem Krieg dieser Welt. Es wird auch nicht genügen, dass wir ein paar Tränen fließen lassen oder gar eine Spendenbescheinigung ausfüllen. Das ist besser als gar nichts, aber das wird wohl nicht genügen. Nein, dass die Liebe durch uns weitergegeben wird. Das fängt doch im ganz Persönlichen an. Gott will, dass wir dem Untergebenen nicht den Chef heraushängen, dass wir den anderen nicht den Meister zeigen oder dass wir uns aufgrund der anderen immer wieder selber profilieren wollen. Seid mitleidig, brüderlich, demütig, auch mit denen, die euch nicht liegen und die euch wieder senkrecht auf den Geist gehen. Wo sind denn die Kreise, die nicht im eigenen Saft schmoren? Wo sind denn die Gruppen, die auch Platz für andere haben? Wo sind die Gemeinschaften, die nicht dicht machen? Wo sind die Parteien, die nicht mit heftigen Attacken auf andere damit Frieden in den eigenen Reihen schaffen wollen? In unserer Welt mit diesen Minusgraden, wo es uns immer unwohler wird, In dieser Welt müssen wir doch ein Klima der Wärme verbreiten, in dem sich wieder leben und in dem sich wieder atmen lässt. Ein Friede, der die Liebe kennt. Den wünsche ich Ihnen, ein Friede, der die Liebe kennt. Und ein Friede, der die Vergebung kennt, wird auf jenem unvergleichlichen Hügel sichtbar. Gott liebt diesen Menschen. Gott liebt diesen Menschen, der an das Gesetz der Vergeltung gekettet ist und bei dem es immer nach dem Grundsatz geht, wie du mir, so ich dir. Gott liebt diesen bösen Menschen. Aber nur nicht so, dass er ein paar neue Lebensregeln verteilt. Unser Gott ist doch kein Guru, der einige Kniffe für uns bereithält. Er liebt auch nicht so, dass er eine Philosophie uns erzählt, dass sich ja doch alles Böse schon einmal rächen wird. Und er verleiht uns auch nicht vielleicht ein dickes Fell und armdicke Nerven, damit uns das alles nichts mehr ausmacht. Nein, in Jesus kommt dieser Gott persönlich. Und kaum geboren, da ist er auf der Flucht. Und kaum ausgelernt, da weisen sie ihm die Tür und stellen auf die Straße. Und kaum erwachsen, da gerben sie ihm die Haut. Und angesichts dieses blutrünstigen Mobs sagt er: Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen ja nicht, was sie tun. Den Schlagstöcken setzt er seinen Frieden entgegen. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist keine glückliche Liebe, aber sie ist eine leidende Liebe und erweist sich gerade dadurch als echte Liebe. Sehen Sie, Golgatha ist die Höhe vergebender Liebe. Und diese Höhe darf doch nicht zum Monument werden. Am Mount Rushmore in den USA, wenn Sie dort einmal gestanden sind, am Mount Rushmore kann man die Präsidialköpfe der Amerikaner bestaunen und Hunderte stehen davor. Oder am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald kann man angesichts der Etruskerfürsten vor Ehrfurcht erstarren. Aber Golgatha ist doch kein Feldherrnhügel, wo wir hinaufschauen. Dieser Hügel will zum Richtmaß unseres Handelns werden. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Vergeltet nicht Scheltmord mit Scheltmord. Segnet, weil ihr dazu berufen seid, sagt der Apostel. Und segnen heißt in seiner ursprünglichen Bedeutung Gutes vom anderen sagen. Gutes über den anderen sagen. Gutes auf den anderen legen. Vielleicht so, wie der Mann, der schon länger mit seiner Frau in Spannung lebt und sich an einem Sonntag das Herz fasst und sagt: Du, Frau, ich habe im Kalenderblatt jene Zeilen gefunden, die der Wandsbeker Bote Matthias Claudius geschrieben hat und die er seiner Frau nach 25-jähriger Ehe geschenkt. Und wo es heißt: Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht, Gott hat dich mir gegeben. So segnet keine andere Hand. Frau, du bist doch ein Geschenk aus Gottes Hand für mich. Sollen wir nicht neu beginnen? Oder vielleicht so wie jene Mutter, die es sich vorgenommen hat, nicht mehr hinten herum dauernd über die Schwiegertochter zu lamentieren, die ja ihren herzensguten Sohn überhaupt nicht versteht und ihn so erdenschlecht versorgt. Oder vielleicht so, wie jene Leute, die mir kürzlich erzählten, dass sie, bevor sie ins Augustinum gezogen sind, alle bösen Briefe aus den Leitsordnern herausgenommen und sie der grünen Tonne übergeben hätten. Wie viel gespannte Ehen, wie viel zerstrittene Familien, wie viel verkrampfte Gemeinschaften, wie viel Kirchengemeinden und Hauskreise hinzu könnten wieder heil werden, wenn wir den Segen nicht nur konsumieren, sondern den Segen Gottes wieder transportieren. Ein Friede, der die Vergebung kennt. Auch den wünsche ich Ihnen. Und ein Friede, der die Hoffnung kennt, wird in jener in jenem unvergleichlichen Grab, in jener Tiefe sichtbar. Gott liebt diesen Menschen, der auf dieser Erde geht und seinem eigenen Grab entgegengeht. Aber nur nicht so, dass er von einem fröhlichen Alter spricht. Och, dieser Gott weiß, wie schwer die Alterslasten und Altersgebrechen sind. Auch nicht so, dass er uns eine Sterbehilfe verabreicht, die einen sanften Tod garantiert. Nein, der Tod ist nie sanft. Gott kommt in Jesus persönlich. Den ganzen Todesweg nimmt er auf sich. Die ganze Todesschrecken durchleitet er. In diesem Grab findet er die letzte Ruhe. Aber dort ist er nicht geblieben. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Er reise durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Auf diesem Weg durch den Tod zum Leben hindurch will er mich mitnehmen. Dieser, unser Jesus, ist gar nie ein Sterbehelfer, sondern er ist immer ein Lebensbringer. Das Grab ist die Tiefe hoffender Liebe. Und sehen Sie, diese Tiefe darf keine Enge bleiben. Wenn Sie die Enge Ihrer Krankheit anficht, in die Sie hineingekommen sind, oder wenn Sie die Enge eines Sargs anficht, in der ein guter und lieber Mensch hineingelegt werden musste, wenn Sie die Tiefe eines Grabes anficht, in die Sie selber hinuntergelassen werden, wenn Sie angefochten sind von den Tiefen Ihres Lebens, dann muss sie die Tiefe und Weite dieses Grabes bestimmen. Denn er will diese Engpässe zu Durchpässen der Ewigkeit machen. Wie war denn das bei jenem Lappen John? Schon einmal habe ich aus diesem eindrücklichen Buch von Evans, Zug der Rentiere, erzählt. Dieses Bild, das mich so beeindruckt hat. Wie dieser Lappe 3000 Rentiere über 1000 Kilometer Polarnacht auf Regierungsbefehl führen musste. Ein schreckliches Unternehmen, ein hartes Unternehmen. Tiere und Mensch waren angefochten von der Finsternis. Und dann passierte es. Eines Tages kam ein Mann gelaufen und schrie, ich habe sie gesehen. Das Leben um die Schneehütten verwandelte sich mit einem Schlag und alle liefen hinauf auf den Hügel und starrten Richtung Südosten. Und dort fing es an zu glühen. Die Strahlen, die kamen aus dem Meer. Und dann hob sich die Sonne so wie eine feurige Messerklinge. Sie wurde größer und hob sich und strahlender. Und die Leute rissen ihre Arme hoch, jubelten und schrien und hielten ihre bellenden Hunde. Sicher, diese Scheibe versank bald wieder hinter dem Horizont, aber nun wussten sie, sie wird wiederkommen, sie wird größer werden, sie wird wärmer strahlen. Dieses Licht ist nicht mehr aufzuhalten. Seid bereit zur Verantwortung über die Hoffnung, die in euch ist. Meint nun nicht anderes als den Dienst dieses Mannes, den auch ich heute Morgen tun will, nämlich hineinzulaufen in alle Dunkelheit. Ich habe sie gesehen. Hineinzulaufen in alle Verzweiflung. Ich habe sie gesehen. Hineinzulaufen in alle Depressionen. Ich habe sie gesehen. Die Sonne wird aufgehen und dieses Licht wird den ganzen Jammer und alle Erbärmlichkeit und Sterblichkeit eintauchen in den gleißenden Schein des Morgenlandes. Doch nach Meeresbrausen und Windesausen leuchtet der Sonne erwünschtes Gesicht. Ob Sie auch Frieden suchen? Und Sie? Und Sie? Wer Jesus sucht, wird Frieden finden. Ganz bestimmt. Amen.